Ich kann mich sehr gut daran erinnern, an diesen Gottesdienst. Es war eine Gruppe von etwa 100 Menschen und sie waren alle sehr fröhlich. Das hat mich an dem Tag unheimlich gestört. Hallo, wie geht's? Halleluja, preis den Herrn. Und dann kam der Lobpreis und wir haben fröhliche Lieder gesungen. Und in mir war es wie tot. Ich hatte einen Tag vorher von den Ärzten die Diagnose bekommen, dass ich unheilbar krank bin und meine Lebensaussichten sehr gering sind. Und eigentlich wollte ich erst gar nicht in Gottesdienst gehen, aber als Pastor sollte man das tun. Und dann dachte ich, naja, ich setze mich hin, ich musste nicht predigen. Und doch merkte ich, wie geht es wohl Menschen in unseren Gottesdiensten, die gerade traurig sind. Also solche schönen Taizé-Lieder, die kann man da noch mitsummen. Aber wenn es so richtig zur Sache geht, wenn wir so richtig den Herrn jauchzend loben, dann ist man manchmal fast wie ein Außenseiter. Ein Gefühl der Ohnmacht und Traurigkeit erfüllte mich und ich wurde erinnert, dass es mir schon mal so ging. Einige Jahre zuvor, da war meine Mutter, 65-jährig, ganz plötzlich verstorben an einem Herzinfarkt. Ich war dabei und am nächsten Tag hatte ich einen Gottesdienst. Und ich merkte, dass ich fast nicht es ausgehalten habe, wenn Leute so fröhlich waren. Ich hätte am liebsten den ganzen Gottesdienst nur geweint. Nun, es kommen Fragen auf. Hat Gott wirklich Kraft? Ist er dieser Gott, von dem wir immer erzählen und singen? Ist er vielleicht ein Gott, der Lieblingskinder hat? Bin ich fromm genug? Was stört Gott an mir? Ist er bei mir, was wir eben gehört haben, in Leiden? Wie erfahre ich das? Und eine Frage, die dann auch irgendwo hochgluckst in einem, die man als frommer Mensch eigentlich gar nicht stellen mag, was habe ich eigentlich davon, dass ich fromm bin und dass ich ein Christ bin? Gut, ich werde in den Himmel kommen, das ist auch schön, aber ich möchte ja auch hier leben. Geht es mir nicht genauso? Haben Christen nicht genauso viel Not und Leiden und Krankheit und Fragen wie alle Menschen auf der Welt? Nun, diese Frage ist nicht neu, die wird auch im Alten und im Neuen Testament immer wieder gestellt. Ich kann mich entsinnen an eine kleine Gemeinde, in der ich damals aufgewachsen bin, in Bückeburg, ist ja nicht ganz so weit von hier, also ein kleines, schönes Städtchen. Und die Baptistengemeinde, in der ich dort zu Hause war, wir waren so 50 Leute etwa. Und wir sangen diese schönen alten Sonntagsschullieder, einige werden die noch kennen. Sonntagsschule hieß früher der Kindergottesdienst. Und da haben wir, mein Lieblingslied war so ein lockeres Lied, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Das war so eine alte Tanzfigur, die man da sang. Und ich mochte das auch. Ich war auch ein fröhlicher Kerl, also ich bin es immer noch. Aber das Leben ist nicht nur fröhlich. Das ist eine Lüge. Das Leben hat nicht nur Sonnentage, es hat auch ganz schwere Zeiten. Und wenn wir in diesen Tagen etwa auch daran erinnert werden, dass vor 80 Jahren von unserem Land aus der Zweite Weltkrieg begonnen hat, dem Einzug in Polen, dann merkt man, wie viel Leid hat das nach sich gezogen. Nicht nur in unserem Volk, sondern in vielen Nationen. Wie viele Familien mussten trauern, wurden zerrissen, Menschen wurden vergast und vieles andere mehr. Was haben die wohl erlebt, die dort in den Konzentrationslagern war? Und wo war ihr Gott? Eine Kernfrage des Lebens. Nun, das Neue Testament berichtet uns von beiden Seiten dieser Nachfolge Christi. Etwa im Hebräerbrief, Kapitel 11, lesen wir folgende Verse. Da sagt der Hebräerbriefschreiber, soll ich denn noch mehr aufzählen? Die Zeit würde ja nicht ausreichen, um von Gideon und Barad und Simson, Jiftach und David und Samuel und den Propheten zu erzählen. In solchem Vertrauen kämpften sie gegen Königreiche und trugen den Sieg davon. Sie sorgten für Recht und sie durften erleben, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Sie verschlossen den Rachen von Löwen und sie löschten glühendes Feuer. Sie entrannen dem Tod durch das Schwert. Sie waren schwach und wurden stark. Im Kampf wuchsen ihnen Heldenkräfte zu. Sie trieben fremde Heere zurück. In solchem Vertrauen, in solchem Glauben bekamen Frauen ihre Toten als Auferstandene lebendig zurück. Doch andere in Israel ließen sich zu Tode foltern. Sie weigerten sich, die angebotene Freilassung anzunehmen, denn sie wollten zu einer weit besseren Auferstehung gelangen. Andere wiederum wurden verspottet, ausgepeitscht, gefesselt, ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert hingerichtet. Sie zogen in Schaf- und Ziegenfällen umher, notleidend, bedrängt, misshandelt. Wie Flüchtlinge irrten sie durch Wüsten und Gebirge und lebten in Höhlen und in Erdlöchern. Ein drastischer Text, der aber die Wirklichkeit durchaus beschreibt. Wir hören diese beiden Melodien. Das eine ist Dur, meine Frau ist Musikerin, die sagt, man macht das richtig. Also Dur sind fröhliche Melodien, in der Regel hohe Töne. Sie trugen den Sieg davon und das sind die Heldentypen. Und dann unüberhörbar das, was man in Moll vielleicht singen möchte, ja, sie sind zu Tode gefoltert und vieles andere mehr. Ein unsagbares Leiden bis in unsere Tage hinein. Genauso unüberhörbar ist das im Alten Testament und im Neuen Testament, dass jetzt und hier schon, genau was du gesagt hast, das Reich Gottes, seine Herrschaft angebrochen ist. Deshalb erwarten wir Heilungen und Wunder. Deshalb erwarten wir, dass Gott uns aufrichtet, wenn wir niedergeschlagen sind. Und Gott gibt uns Glauben und im Glauben geschieht das. Ohne Glauben wird es nicht gehen. Und dann erleben wir auch, dass wir niedergeschlagen sind und traurig sind und dass Gott uns auf einer anderen Weise begegnet. Er tröstet uns. Er ist ein Gott des Trostes. Er hat eine unüberbietbare Kraft des Trostes. Und darüber möchte ich mit uns heute nachdenken. Ich überschreibe meine Predigt, meine Anlehnung an einen James-Bond-Film mit dem Titel Mehr als ein Quantum-Trost. Es ist nicht nur etwas Trost. Gott ist der Tröster schlechthin. Als Jesus sich verabschiedet von seinen Jüngern, der wusste, was auf sie zukommt, da sagt er ihr, ihr bleibt nicht allein, ihr habt mich nicht mehr so vor Augen wie jetzt, aber ich sende euch einen Tröster, einen Parakletos, heißt das im Griechischen, einen Zusprecher, einen Fürsprecher, jemand, der immer bei euch ist, der es erinnert, der meine Nähe in eure Herzen, ja in eure Körper hineinbringt. Einen Tröster, so übersetzt Martin Luther das. Und ich habe noch einen anderen Bibeltext, den ich gleich auslegen möchte in dieser Predigt. Der ist so kompakt im Neuen Testament, da kommen in 7 Versen allein 10-mal dieser Grundbegriff des Tröstens vor. Hören wir mal einmal rein aus dem 2. Korintherbrief im 1. Kapitel, Kapitel 1, Vers 3 bis 7. Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet wurden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen der Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Nun, es ist ein sehr kompakter, verschachtelter Text. Ihr merkt das schon beim Zuhören. Ich versuche das immer so vorzutragen, dass man einigermaßen versteht, was wohl gemeint sein könnte. Und dennoch merke ich, es ist so verschachtelt. Und ich werde diesen Text von hinten aus, also von den letzten Versen nach oben auslegen. nicht Wort für Wort, sondern zu den Aussagelinien. Eine erste Aussagelinie habe ich überschrieben mit den Worten die Erfahrung des Trostes. Die Trosterfahrung der Verbindung zu Christus ist nicht einfach erlernbar. Man kann sie nicht in einem Kurs lernen. Es geht darum, dass Gott aktiv wird im Leben. Dass man sich ihm zur Verfügung stellt. Dass man das erwartet, dass er tröstet. Jesus hat dafür gesorgt, dass er darauf hinweist, etwa, dass er auf den Heiligen Geist hinweist. Wie geschieht das nun? Ganz konkret. Erstens, indem Jesus mir nahe ist, indem Jesus bei mir ist. Wir werden, glaube ich, im Anschluss an die Predigt dann ein Poetry hören. Ja, gut. Ich verrate schon mal einen Satz, der da kommt, Marie. Ja, den hören wir nachher noch genauer hin. Du sagst nämlich, in diesen Stunden tiefer Verzweiflung und Einsamkeit setzt sich Gott gleichsam neben mich, mitten in meinen Scherben und wir sind vereint. Ein wunderschöner Satz. Wie sieht das konkret aus? Manchmal ist es wie eine Schlammlawine, die über uns rüberrollt. Und ich werde erinnert an eine alte Frau, dazu gibt es, glaube ich, ein Bild, da haben wir das schon, die einen Geistlichen aufgesucht hat. Und ihr ganzes Haus, alles, ihre ganze Familie war unterm Schlamm. Und er ging dorthin und wollte sie trösten. Und die alte Frau, die schlich dort rum. Und dann wollte er sagen, ja, es ist wirklich schlimm hier. Was soll man sonst sagen in so einer Situation? Und dann schaute diese alte Frau ihn an, voller Tränen, sagt, ja, es ist wirklich schlimm. Aber wenn Jesus nicht hier wäre, dann könnten wir es gar nicht ertragen. Das ist ein interessanter Satz gewesen. Wenn du sagst, es ist unerträglich, denk an diesen Satz. Da trägt dich der, der das Kreuz getragen hat. Wie oft erlebe ich das, wenn Menschen sagen, ich habe den Frieden Gottes erlebt in allem Leid. Ich selber habe das erlebt in viel Krankheitsnot. Menschen in Todesangst. Dietrich Bonhoeffer, einige werden diesen wunderbaren Theologen kennen aus der Zeit des Dritten Reiches hier in Deutschland. Dietrich Bonhoeffer aus dem Widerstand. Und er wurde verhaftet zur Hinrichtung. Kurz vor seinem Tod, der letzte Satz, der von ihm überliefert wurde an einen Mithäftling in Flossenbürg, heißt, das ist wohl das Ende, aber für mich ist es der Beginn des Lebens. Das ist eine ganz andere Perspektive. Und es wird gesagt, was er als letztes in sein Tagebuch reinschrieb, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag, Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jeden neuen Tag. Das sind schon Glaubenszeugnisse, liebe Leute. Das ist Trost. Und wie armselig sind wir, wenn wir diesen Trost nicht kennen. Deshalb möchte ich über diesen Trost reden. Oder wir lesen das im Zeugnis des Psalmisten, Psalm 23, der sagt, und wenn ich auch wanderte im finsteren Todestal, heißt es eigentlich, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wenn ich im Hospiz bin und an Sterbebetten, und dann bete ich oft diesen Psalm. Und viele der älteren Menschen können den Psalm auswendig, aus unterschiedlichen Dingen. Und sie sprechen ihn manchmal noch mit, wenn es geht. Und die Tränen fließen, wenn die Tränen noch fließen können. Jesus ist mir nah. Er ist dir nah, egal in was für einer Situation du heute hier bist. Glaubst du, er würde dich übersehen? Er kennt deine Not nicht. Mit was für einer Idee kommt man auf sowas, dass dieser lebendige Gott, der den ganzen Kosmos geschaffen hat, irgendeinen von uns aus dem Blick verlieren würde? Der ist so groß, heißt es in einem Kinderbuch, der weiß sogar, was ein kleiner Marienkäfer denkt. Ein zweiter Moment der Nähe ist, dass Jesus mit mir ist. Also er ist bei mir, aber er ist auch mit mir. Er wird ein Teil von mir. Und ich möchte hier in Anlehnung an eine Sterbeforscherin, Elisabeth Kübler-Ross, viele werden den Namen vielleicht schon mal gehört haben, sie hat sich sehr stark damit befasst, wie Menschen umgehen, wenn sie eine Krankheits- oder Sterbediagnose bekommen und was für Reaktionsmechanismen ein Mensch durchläuft. Und sie hat 5 Phasen herausgefunden. Die Phase der Ablehnung und Verdrängung ist die erste Phase, also man will das nicht wahrhaben. Die zweite Phase, das muss doch seinen Grund haben, man will einen Schuldigen suchen oder die Ursache herausfinden. In der dritten Phase ist ein fast verzweifeltes Bemühen. Man sucht Hilfe und Heilung, wo immer möglich. Wie viele Menschen kommen in unsere Gottesdienste in Braunschweig, wo ich bin, und sagen, ich war bei allen Ärzten, ich habe alles durch, ich bin austherapiert, ihr seid meine letzte Hilfe. Und sagen wir, ja, wenn wir es sind, Gott ist die letzte Hilfe. Dann 4. Phase, die Verunsicherung. Ach, was ist, wenn ich trotzdem krank werde, bleibe? Wenn die Krankheit nicht weggeht, obwohl gebetet und gefastet wird. Und es wird immer schlimmer. Dann kommt oft so etwas wie Verunsicherung, auch im Glauben, Zweifel. Es kommt Resignation. Und in der 5. Phase schließlich ein sich hingeben. Ich kann es ja nicht ändern. Eine Annahme bis dahin, dass man jeden Tag und jede Stunde bewusster gestaltet. Als die Ärzte mir damals sagten, dass ich nicht mehr lange zu leben habe, ich lebe allerdings schon ziemlich lang weiter, aber das hat mein ganzes Lebensbewusstsein verändert. Wenn ich morgens aufwache, sage ich, Herr, dieses ist ein wunderbarer Tag, es könnte mein letzter sein. Und das sage ich nicht nur so dahin. Ich lebe anders, sehr viel bewusster. Nun, auch wir Christen können diese Phasen erleben. Was ist, wenn Christus bei mir ist in diesen Phasen? Und ich will mal kurz beschreiben, wie sich diese Phasen bei mir auch ereignet haben in unterschiedlichen Leidenssituationen. Die erste Phase, natürlich bin ich voller Klage. Ich will Gott erstmal anklagen, aber Gott anklagen, weiß ich, das ist eigentlich nicht das weisheitsletzter Schluss. Aber ich kann meine ganze Not, meine Frustration, die Ablehnung sagen, ich will das nicht, Gott. Ich klage meine Not und mein Leiden meinem Gott und meinem Herrn. Ich kann weinen vor ihm. Das Weinen hat einen Platz. Henry Nouwen, ein holländischer, amerikanischer Theologe, er hat ein Buch geschrieben, Du schenkst mir Flügel. Und darin beschreibt er das und da heißt es, Begriffe wie Verletzlichkeit, loslassen, sich einlassen, weinen, klagen, traurig sein. Im Wörterbuch des Teufels kommen sie nicht vor. Aber vor Gott. Wir haben einen Gott, der weint. Nachzulesen bei dem Propheten Jeremia, wo Gott sagt, meine Tränen kommen nicht zur Ruhe. Es ist nicht nur der Prophet, der redet. Und Jesus weint, als er Jerusalem und das ganze Elend sieht. So weine ich vor Gott. Ich weiß nicht, ob du noch Tränen hast. Es gibt viele Menschen, die haben sich ausgeweint. Die Seele ist vertrocknet. Und das ist eine Not. Wir Männer sind manchmal ganz schnell dabei. Die zweite Phase, die ich dann angehe, das ist eigentlich die Phase der Ursachenforschung und Schuldzuweisung. Ich weiß mich in Gottes Hand geborgen. Ich frage nicht ständig, warum geschieht mir das, warum passiert mir das. Diese Warum-Frage ist vielleicht nicht nebensächlich, aber sie ist nicht die entscheidende Frage des Lebens, wenn es um Trost geht. Sondern ich lasse die Warum-Frage los und ich falle nicht in ein tiefes Loch der Sinnlosigkeit. Ich falle in Gottes Hände. Er fängt mich darin auf, auch emotional. So habe ich zum Beispiel am Tag des Todes meiner Mutter in mein Tagebuch geschrieben, mein lieber Vater im Himmel, meine Gefühle schwanken hin und her zwischen Dankbarkeit und Schmerz, zwischen Freude und Traurigkeit, zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Halte du mich fest, wenn ich jetzt loslasse. Die dritte Phase ist eigentlich ein verzweifeltes Bemühen um Hilfe. Und ich hatte es eben schon erwähnt, als Christen wissen wir, unsere Hilfe kommt von Gott. Die Ärzte sind seine Handlanger, hoffentlich. Und die Therapeuten, die tun wunderbare Dienste. Und die Apotheker, die mixen uns Sachen zusammen. Das wissen sie, glaube ich, selber manchmal nicht. Aber es ist was fantastisch, wie viele Kräfte auch in der Schöpfung drin liegen. Das ist doch wunderbar. Ich bin gar nicht dagegen. Aber es sind Handlanger Gottes. Manchmal wissen sie das nicht, dann dürfen wir ihnen das auch freundlich mitteilen. In der vierten Phase, das ist die Phase der Verunsicherung und Resignation. Ich falle nicht in ein Loch, sondern in den Willen Gottes. Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hände. Das hält mich. Und schließlich die fünfte Phase. Ich will jede Sekunde meines Lebens mit Jesus leben. Jeder Atemzug. Und ich lebe viel vitaler und bewusster als jemals zuvor. Nun, das sind Phasen des Trostes. Und schließlich noch einen anderen Aspekt, den will ich noch anfügen. Jesus ist in mir. Er ist nicht nur mir nah, er ist nicht nur bei mir, er ist in mir. Wir hatten das gestern auch als eine Übung hier gehabt, wo wir uns gegenseitig angeschaut haben und gesagt, Jesus Christus lebt in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das muss man sich manchmal zusprechen und sich bewusst machen. Interessanterweise beschreibt Paulus seine einzelnen Leiden an dieser Stelle noch gar nicht im 2. Korintherbrief, erst später kommt das vor. Sondern er macht gleich deutlich, alle meine Leiden stehen in einem Zusammenhang mit Christus, weil er in mir lebt. Und ich will noch einmal deutlich machen, wie ich das gestern hier schon gesagt habe, ich habe verhältnismäßig viel Schmerzen. Und wenn ich nachts aufwache, früher habe ich gegen die Schmerzen angegangen, habe erst noch mal was reingeworfen und was man alles so macht. Man läuft umher, man hält das Bein noch höher, aber die Decke hat auch ein Ende. Also von daher, was macht man? Und dann habe ich geklagt und geweint manchmal sogar. Aber am meisten hat mir geholfen, als ich vor ein paar Jahren auf die Idee gekommen bin, Christus lebt doch in mir. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt die Bibel. Und wenn es heute so ist, dann wache ich auf und sage, Jesus, wir haben wieder Schmerzen. Es sind auch seine Schmerzen. Jeder Schmerz, den ich habe, den leidet er mit. Und ich habe sogar Anteil an seinen Schmerzen. Nun, das ist ein großes Geheimnis, das uns immer wieder an die Nähe Gottes führt. Auch die Schmerzen, die Schlaflosigkeiten, all das, was unser Leben so ausmacht und prägen kann. Wir können vom Schöpfer so viel lernen. Ein Chemiker hat mir immer gesagt, die Träne ist eine wunderbare Flüssigkeit. Ich sage, naja, es geht so. Aber er meint, ja, das ist einzigartig, weil die Träne unter Mikroskop betrachtet zu den Flüssigkeiten gehört, die besonders außerordentlich viele große und kleine Kreuze hinterlässt. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Es gibt noch so ein Bild davon, das habe ich aber, glaube ich, gar nicht in meine Beamer-Präsentation aufgenommen. Also Chemiker können das ja überprüfen, ob das stimmt. Aber es hat mich damals auch fasziniert. Ich will noch zwei kurze andere Punkte nennen und dann auch mit meiner Predigt über den Trost schon hier ein bisschen enden. Wir finden in dem Text im 2. Korintherbrief also diese Trostmomente, die durch Christus kommen. Und wie gestern, wie du vorhin sagtest, wenn jemand hier ist und Christus nicht kennt, du bist Christus interessiert, du bist offen, dann lass dir sagen, die Offenheit nützt dir nicht viel. Er muss reinkommen. Und das bedarf einer Entscheidung von dir. Du sagst, ich würde an Christus glauben, wenn er das und das macht. Willst du ihm weitere Bedingungen stellen? Er hat alles, alles gegeben. Alles. Was soll er noch tun? Und deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Christus aufnehmen. Wenn dieser Christus in uns lebt und wir selber Trost erleben, so wie ich das auch erlebe, wirklich, dann werden wir selber zu Tröstern, zu Parakleten, zu Seelsorgern, ist übrigens der Begriff, den wir für die Seelsorge nehmen, Parakalein. Ja. Wir kennen das, wenn Leute sagen, ach, du weißt, was ich durchgemacht habe. Man kann nicht alles Leiden mit durchmachen. Als Pastor, wie viel Leiden habe ich gehört? Wie viele grausige Geschichten? Und trotzdem hat es mir geholfen, dass ich manches verstehen konnte. Was ist, wenn man keine Freude mehr hat am Leben? Was ist mit den alten Menschen, die sterben wollen und nicht können? Was ist mit den verzagten Müttern, die ihre todkranken Kinder in den Armen halten, wo es keine Hoffnung gibt? Und all diese unzähligen Elendsszenarien, die es auch unter uns gibt. Dann die vielen Nöte, die gar nicht benannt werden, weil man sich schämt, und vieles andere mehr. Wie tröstet man? Also wir werden in einen Dienst der Tröstung hineingenommen. Und ich will das hier kurz machen. Der hat auch nach meiner Wahrnehmung drei Grundelemente. Wie tröstet man? Erstens, Zuwendung zeigen, Nähe. Sei einfach mit einem leidenden Menschen zusammen. Und sagen, ja, manche, die wollen ja allein sein, die ziehen sich zurück. Ja, manche ziehen sich zurück in der Not, weil sie hoffen, dass möglichst kein anderer einfällt mit komischen Ratschlägen. Aber einfach da zu sein, dem anderen Tränen zu geben, die er vielleicht nicht mehr hat, für ihn zu weinen, ihn körperlich die Hand reichen, ihn vielleicht streicheln oder in den Arm nehmen, wenn er das mag. Das ist Nähe. Auch hier habe ich eine interessante Geschichte gelesen. Da schreibt Henry Nouwen in einer seiner Bücher, er begegnet einer Frau, die unsagbares Elend erlebt hat in einem Wirbelsturm. Er schreibt, ich zitiere, ich war mit diesen Worten absolut keine Hilfe, was ich sagte, sondern ich verschlimmerte ihre Schuldgefühle noch. Meine Worte waren eher eine Anklage als Trost für sie. Ich hatte ihre Gefühle nicht akzeptiert, sondern auf der Stelle angefangen, diese Gefühle zu bekämpfen. Als ich ging, ließ ich eine Frau zurück, die jetzt trauriger war als vor meinem Besuch, noch belasteter, weil ich noch nicht einmal bestätigt hatte, dass ich sie überhaupt gehört hatte. Ich erlaubte ihr einfach nicht, einen Augenblick traurig zu sein. Viele Tröster wollen den anderen aufmuntern. Wir Männer klopfen uns dann auf die Rücken, dass wir, was wir Wirbelsäulenschalen haben. Ja? Ja, das wird schon wieder. Ja. Und solche plumpen Sprüche, sage ich mal, die helfen an der Stelle nicht. Aber wenn wir uns mal hinsetzen würden und schweigen und würden miteinander weinen, das wäre auch mal angesagt. Ich habe keinen Rat. Du hast ein Recht auf Traurigkeit. Du hast ein Recht auf Klagen, auf Not. Und das führt mich gleich zum zweiten Aspekt dieses Tröstens. Das ist der Zuspruch. Es braucht Worte. Ja, es braucht Worte. Es braucht Deutung. Aber sei damit nicht so schnell mit deinen privaten Ratschlägen. Ich hatte auch mal das. Und dann haben wir alle das gemacht. Und ich kenne auch jemanden, der hat das. Und dann haben wir die ganzen Krankheitsgeschichten mit anderen Leuten. Es interessiert kein Schwein. Entschuldigt diese drastische Ausdrucksweise. Es hilft nicht. Es helfen Worte, die dich aufbauen. Und als Christen geben wir Worte von dem, was Gott tut und wo Gott in dieser Not ist. Dass man sagen kann, Finsternis ist Licht bei dir. Das ist ein biblisches Bekenntnis. Lesen wir doch diese Worte aus der Bibel vor, Psalm 139 etwa. Das baut Menschen auf. Eine Frau, die ganz jung ihren Mann verloren hat, die kriegte so viel Post und so viel Ratschläge, was man alles machen muss. Und dann sagte sie mir mal nach einiger Zeit, das Einzige, was mich wirklich aufgebaut hat, waren Bibelworte. Das Einzige, Wort Gottes. Wir brauchen Zuspruch und lernen das. Und auch mit dem anderen, das Wort Gottes hat auch Klagepsalmen. Du darfst auch Klagepsalmen lesen. Gib deiner Not Worte. Und da können wir Tröster sein. Und dann letztes, die Zukunft wecken. Manche sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Helfen wir Menschen, dass sie eine Sicht bekommen für ihr Leben. Vielleicht auch, wenn es nur noch kurz ist. Das kann sein. Und wenn du nur noch einen Tag hättest, das sind immerhin 24 Stunden. Ja. Es fokussiert dein Leben. Richte dein Leben neu aus. Manches geht zu Ende. Manche sind vielleicht hier und sagen, ab wann gehe ich in ein Altenheim? Ja. Und das sind Entscheidungen, die man treffen muss. Und du schiebst das immer vor dir her. Und du merkst, dein Leben wird nicht bequemer. Ich will niemanden in ein Altenheim schieben. Und dennoch glaube ich, wir müssen auch Entscheidungen treffen für die Zukunft. Jeder Mensch, auch im Leiden, Entscheidungen treffen. Viktor Frankl, der große Psychoanalytiker, er spricht von der Logotherapie, dass ein Mensch eigentlich dadurch nur rauskommt und durchkommt durch das Elend, wenn er eine neue Sicht vom nächsten Tag und von seiner Zukunft hat. Und dann kommt für uns Christen die große Zukunftssicht dazu, dass der Himmel auf uns wartet. Wir vertrösten die Menschen nicht im Diesseits, sondern wir wissen von einem Jenseits, von einem Himmel, von einer Auferstehung, von einem Weiterleben bei Gott. Was ist das für eine Kraft, die wir haben? Das ist ein wirklicher Trost. Und das Ziel ist, dass Gott gepriesen wird. Ich schließe meine Predigt mit einer kleinen Geschichte von dem bekannten Liederdichter Paul Gerhardt, der sehr viel Leiden erlebt hat und der wunderbare Lieder, Choräle geschrieben. Ein Choral werden viele von uns kennen, befiehl dem Herrn, befiehl du deine Wege. Es wird berichtet, dass seine Frau an ihn herantrat und ihn bat, dass er ihr doch etwas Geld geben könne, damit sie etwas Brot für die Kinder kaufen könnte. Sie waren alle am Hungern. Paul Gerhardt sagte, ich habe nichts, ich habe noch nicht mal einen Kreuzer, das ist sowas wie ein Cent, ich habe nichts mehr. Und unter Tränen zog er sich in ein kleines Gartenhäuschen zurück und sagte seiner Frau, ich werde dir aber eine Speise besorgen, die niemals vergeht. Und er schrieb auf, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das ist die Wahrheit. Das hat Generationen durchgetragen. Dieser Gott, er lebt, er ist im Leiden erfahrbar. Wenn wir keine Antworten haben, hat er Worte des Lebens für uns. Und noch mehr als das, er hat Speise. Und wir haben gleich das Abendmahl in diesem Gottesdienst. Und viele sagen, ach, das kommt ja auch noch. Aber hallo, das Abendmahl ist Speise des Trostes. Das ist so, als wenn Christus sagt, du nimmst das Brot und er sagt, ich teile mich mit dir. Ich bin in dir, so wie du das Brot und den Wein oder das Weingetränk runterschluckst. Mach dir das deutlich, wenn du Ja sagst zu Jesus. Also das ist ein heilender und tröstender Akt. Und deshalb freue ich mich auf das Abendmahl. So soll der Herr des Heils und des Trostes mit uns allen sein. Amen.